Einen wunderschönen guten Morgen und von mir aus auch ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen und wir haben ein Jahr vor uns, das sicher wieder ausgesprochen spannend wird, das ausreichen wird, dass wir uns auf Christus alleine verlassen und auf sonst nichts, sonst wird es schwierig. Ich habe mir gedacht, ich mache für diesen Gottesdienst ein Thema, das nur mehr ein Nachschlag oder Nachtrag zu Weihnachten ist, der große Gott, der ganz klein kommt. Und wir haben drei so Gedanken, dass Gott sein Leben in eine Welt des Todes schickt. Das zweite wird sein, dieses Kind in der Krippe, diese absolut unbedrohliche Kleinheit Gottes. Und diese Kleinheit Gottes, die will unsere Größe, denn nur das ist auch zu seiner Ehre. Erstens, Gott schickt sein Leben in die Welt des Todes. Und ich beginne mit einer sehr persönlichen Erinnerung. Wir haben mit Michael, unserem Sohn, Urlaub gemacht in Sternberg vor vielen Jahren. Da war er gerade einmal 4 Wochen alt. Er ist beim Wegfahren daheim schon nicht ganz fit gewesen und hat sehr schwer geatmet. Und das wird nicht besser. Der Arzt ist nicht fündig geworden im Dorf. Der Zustand bessert sich nicht. Wir rufen beim Theo an, der empfiehlt unsere Kinderärztin in Villach. Wir fahren dorthin mit Michi. Heute keine Ordination. Aber die Tür war offen. Also gingen wir rein. Und dann kommt die Ärztin aus dem Nichts um die Ecken, sieht den Michi und sagt, oh meine Güte, nichts wie ab ins Krankenhaus, aber nicht mehr Klagenfurt, das schaffen sie gar nicht mehr. Ich reserviere ihnen ein Bett für den Burm in Villach auf der Intensivstation. Und da liegt er dann mit all diesen Schläuchen, ihr kennt es, so ein Zwutschgerl, klein, total hilflos. Und es bessert sich auch da nach Tagen noch immer nichts. Und dann sagen sie, es gibt eine Möglichkeit natürlich, das können wir versuchen, mit Blutspenden. Es müsste jemand anders etwas von seinem Leben zu ihm hinüberschicken. Das ist dann gemacht worden mit einem Fremden, es hat nicht geklappt. Und dann hat die behandelte Ärztin gesagt, es gibt nur eine Möglichkeit, Herr Schneck, Sie können Ihr eigenes Blut spenden, es geht aber nur einmal im Leben, wegen der Immunreaktion und so weiter. Mache ich natürlich und ich werde das nie vergessen. Ich liege da auf dem Bett, mir wird Blut abgenommen, das wird dann zu Michi rübergebracht und etwas von meinem Leben wandert zu ihm hinüber. Es wird ihm eingegeben und es hat keine halbe Stunde gedauert, wie der Hauttonus sich verändert hat, er rosiger wurde. Man gemerkt hat, er fängt an mitzuatmen. Man hat ihn sicherheitshalber nur ein paar Tage an den Schläuchen gehen lassen. Er hat also Bronchiolitis gehabt da. Aber das war für mich unglaublich eindrücklich. Jemand, der dem Tod geweiht ist, der aus eigener Kraft nicht atmen konnte, der aus eigener Kraft nicht mehr leben konnte, der empfängt von mir Leben, Blut, das ihm hilft, sodass er nicht mehr beatmet werden muss. Nach Wochen oder sowas haben wir dann mit heimnehmen können nach Sternberg. Für mich ist es zu einem unglaublich spannenden Bild geworden für einen an sich noch viel dramatischeren Zustand des Menschen. Der Mensch ist ohne Gott tot. Mensch hat nicht den Odem Gottes. Er trägt das Leben, auf das ankäme, nicht in sich. Und ich würde sagen, das ist das eigentliche Problem, gell? Unsere Probleme, das ist nicht das, was wir normalerweise dafür halten, die Gesundheit oder dass man einen Arbeitsplatz behalten kann oder die Ehe gelingt, die Kinder nicht aus dem Ruder laufen, die Raten aus dem Haus oder der Krach mit dem Nachbarn, das sind alles Probleme, ich nehme sie ernst. Aber das entscheidende Problem ist dieses fehlende Leben aus Gott. Und darum ist das Evangelium von Jesus Christus auch etwas anderes oder zumindest viel, viel mehr als das, wie wir es gerne uns vorstellen. Wir denken da oft beim Evangelium, dass Jesus mir irgendwie durchs Leben hilft, dass er mir beisteht im Leben, dass er Lebenshilfe gibt. Das Evangelium etwas wäre, wie man in diesem Leben, in dieser Welt glücklich wird. Dass es uns gut tut und dass es hilft, dass das Leben gelingt. Und selbst wenn das mit eingeschlossen ist, es geht dennoch um viel, viel mehr. Und das hängt mit unserer Anlage zusammen. Wir sind nicht geschaffen für diese Welt. Wir sind nicht geschaffen, um in dieser Welt Erfüllung zu finden. Wir sind nicht geschaffen, dass diese Welt uns erfüllen sollte. Die Grundaussage über den Menschen, wenn es um das geht, was ihn ausmacht, seine Anlage ist, seine Seele, das wird im Hebräischen Nefesh genannt. Und das ist ein ganz tolles Wort, ich liebe es. Wir denken ja bei Seele immer so an was Erhabenes, mein Ich, meine Psyche, meine Person, meine Persönlichkeit ist es zum Teil auch. Aber die Wurzel im Hebräischen von diesem Wort Nefesh ist was ganz was anderes, nämlich Hals, Kehle, Gurgel, Schlund. Habt ihr doch den Satz was Gescheites, gell? Nein, Seele ist was ganz was anderes. Etwas, das bedürftig ist, etwas, das danach trachtet, erfüllt zu werden, etwas, das immerzu hungert und dürstet und voller Verlangen ist. Und das ist unsere Anlage, erfüllt zu werden, gestillt zu werden, diesen Durst nach Leben, diesen Hunger nach Leben erfüllt zu bekommen. Aber, und das ist jetzt der Kasus Knaxus, nur der, der uns diese Anlage gab, ist auch genug, sie zu erfüllen. Nur er. Die Dinge der Welt reichen nicht aus, die Beziehungen reichen nicht aus, der Wohlstand reicht nicht aus, der Status, alles das ist nicht genug. Wir sind vom Format her überdimensional, in einem guten Sinn. Und nur der, der uns schuf, kann uns auch erfüllen. Ohne ihn, ohne sein Leben, ohne sein Gegenwart, sind wir nur Existenz. Wir sind irgendwie da, vorhanden. Solange ein Mensch fern ist von dem, der ihn schuf, ist er nicht wirklich am Leben. Es gibt ihn. Von Leben kann man immer erst nur dort sprechen, wo Gott einziehen kann in ein Leben, Wohnung nehmen kann in diesem Leben. Tja, und darum macht sich Gott eben zu einem bestimmten Punkt der Zeit, als die Zeit erfüllt war, macht sich Gott auf den Weg, um zu diesen Toten, zu diesen Todgeweihten, zu diesen Toten mit seinem Leben hinüberzukommen. Weihnachten ist der Moment, wo Gott anfängt, das Leben herüberzuschicken in diese Welt des Todes. Und da kommt er herein und bringt das Leben zurück. Darum ist Weihnachten also unendlich viel mehr als wie Friede, Freude, Kekse und Geschenke. Ich gönne es eher an jeden. Obwohl schon langsam mit den Keksen ist auch wieder mal gut. Gell? Also. Aber wenn man es schon feiert, dann soll man auch den Grund für diese Freude kennen, die sich da im Feiern ausdrückt. Und so wird Weihnachten zu einem tollen Anfang. Nach einem tragischen, furchtbaren Absturz. In Matthäus im ersten Kapitel, im Vers 18, lesen wir, die Geburt Jesu geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, da fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Und als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesu geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte, der spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein, und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, übersetzt Gott mit uns. Das ist Weihnachten. Gott mit uns. Gott kehrt zurück. Zu Weihnachten hat dieses Leben in einer Welt des Todes ganz neu begonnen. Eine ganz neue Art von Leben ist in diese Welt eingezogen. Darum auch diese jungfräuliche Empfängnis. Ich kenne das ziemlich gut, in manchen Kreisen von Freidenken und so weiter, da ist die jungfräuliche Empfängnis nur so ein Schenkelbracker, gell? Eine Jungfrau wird schwanger, ha, ha, ha. Und für die ist es also ein Mirakel, so ein Rätsel der Biologie oder der Naturgeschichte. Und ich sage einmal ganz was Einfaches dazu. Für einen Gott, der mit wenigen Worten einen ganzen Kosmos aus dem Nichts ins Dasein ruft, also ehrlich gesagt, für diesen Gott ist ein jungfräuliche Empfängnis etwas zwischen zwei Schluck Tee um 5 Uhr Nachmittag. Dieser Gott, der alles schuf, der schafft es selbstverständlich völlig problemlos, im Leib der Maria ein neues Leben zu zeugen. Und das ist der eigentliche Punkt. Es geht nicht um das Mirakel. Das ist für Gott also ein Fingerschnipsen. Es geht um was anderes. Im Leib der Maria hat Gott ein neues Leben begonnen. Ist herübergekommen mit seinem Leben, noch einmal eingetreten in diese Welt und im Leib der Maria aus dieser Materie, Mater, Mutter, ist alles ein Wortstamm, in der Verbindung mit seinem Geist, schafft er einen neuen Menschen. Einen zweiten Adam, sagen manche, einen anderen Adam, einen letzten Adam. Weihnachten ist dieser unglaubliche Start, wo Gott sagt, ich stelle noch einmal ein Leben in diese Welt, wie ich mir das Leben von Anfang an gedacht habe. Ein Mensch, der das Leben Gottes in sich trägt. Ein Mensch, der Gott auf Erden verkörpert. Ein Mensch, der Gott auf Erden widerspiegelt, repräsentiert, reflektiert. Ein Mensch, der auf Erden wieder der vollendete und unverdorbene Ausdruck des Lebens Gottes ist. Ein Mensch, in dem Gott wieder mit uns ist. Immanuel, auch wenn wir es gesungen haben. Gott ist wieder da. Darum dieser Neuanfang. Das Zweite, also nachdem Gott mit dem Leben eintritt in diese Welt des Todes, das Zweite, das Kind in der Krippe. Der große Gott kommt ganz klein. Der ferne Gott kommt ganz nah. Der fremde Gott wird sehr bekannt und vertraut. Im Lukas-Evangelium lesen wir, als sie dort waren, Kapitel 2, ab Vers 6, da kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und dann wird weiter gesagt, deshalb zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen. Es wird den Hirten gesagt. Weihnachten hat etwas Besonderes an sich, denn da wird diese Freundlichkeit Gottes auf eine ganz bestimmte Art deutlich. Weihnachten kommt Gott nicht so, wie viele ihn erwarten oder befürchten. Viele denken bei Gott immer nur an, dass er kommt triumphal, dass er mächtig kommt. Weihnachten kommt Gott so, dass man aushalten kann. Weihnachten kommt das so, dass wir als Sünder ihn ertragen können. Weihnachten ist diese Botschaft von dieser ganz freundlichen Zuwendung Gottes endgültig, unwiderruflich, unmissverständlich. Es ist immer diese Art von Zuwendung. Viele der Eigenschaften Gottes sind für uns als Menschen nur schwer zu verkraften. Seine Herrlichkeit können wir nicht ertragen, denn in uns ist finster geworden. Und darum verhüllt und verpackt Gott sie, seine ganze Herrlichkeit, in ein kleines Kind. Seine Heiligkeit halten wir nicht mehr aus. Wir würden zu Tode erschrecken, erzittern und sterben. Dabei ist das Problem nicht der Punkt, dass seine Heiligkeit schrecklich ist. Wir sind furchtbar geworden. Er ist so ganz anders, das heißt ja heilig. Und das passt eben nicht zusammen. Darum kommt Gott zu Weihnachten behutsam und zart wie ein kleines Kind. In seiner Größe ist Gott unfassbar. Darum wird er klein, klein genug, um sich einem Menschen, mir, in die Arme zu legen. Das heißt, er wird klein, ohne etwas von seiner Größe zu verlieren. Und vielleicht macht genau das seine Größe aus, dass er klein werden kann. Und weil er so ganz anders ist, seine Ferne, seine Distanz, die ich nie überwinden könnte, darum geht er selber den Weg in meine Nähe. Kommt mir nah. Und dann weiß ich auf einmal, wenn ich Jesus sehe letzten Endes, wenn ich wissen will, wie Gott ist wie Jesus. Nahe gekommen, hat die Grenzen überwunden, seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Heiligkeit, alles auf ein erträgliches Format gebracht. So kommt Gott zu Weihnachten. Kommt zu Weihnachten mit einer rührenden, zu Herzen gehenden, werbenden Art. Eigentlich kommt Gott mit dem Charme eines kleinen Kindes auf mich zu. Das ist ein ganz liebevoller Trick, den er sich da ausgedacht hat. Michael, der ist dann gesund geworden, so mit 3, 4 Jahren, kann mich noch gut erinnern, wenn ich am Schreibtisch gesessen bin, sehe ich durch die Glastür auf den Gang und dann merke ich, jetzt kommt er rein, kommt den Gang, geht um den Schreibtisch rum, legt mir die Hände auf den Oberschenkel und dann sagt er, Papa, Schoß. Klimpert dann so mit den Wimpern, da haben wir damals schon gewusst, das wird eine große Gefahr für die Ladies einmal. Papa, Schoß und streckt mir die Ärmchen entgegen. Du, und ganz ehrlich, gell, du brauchst ein Herz aus Stein. Wenn du dann den Burm nicht nimmst, aufersetzt und an dich ziehst. Weihnachten ist nichts anderes. Gott kommt in der Kleinheit, in der Hilflosigkeit, in der Ohnmacht, mit dem Charme eines Kindes und streckt die Arme nach mir aus und sagt, nimmst du mich an? Darf ich mich dir in die Arme legen? Ziehst du mich an dein Herz? Und er kann nichts erzwingen, er kann es nur erbitten. Und so kommt Gott als Kind, klein, hilflos, unscheinbar niedrig, streckt die Arme nach dir, nach mir aus. Weihnachten ist nichts anderes, als dass er sich uns in die Arme legen möchte. Weihnachten ist diese Botschaft, wo er sagt, du, von mir braucht man nicht wegrennen, von mir braucht man keine Angst zu haben, ich bin kein Terror fürs Gemüt, ich bin nicht schrecklich, ich mache dich auch nicht kaputt, ich bin nicht gekommen, um dich zu zerstören, ich bin gekommen, dass du mich annimmst und mich an dein Herz ziehst, dass ich mich dir in die Arme legen kann. Nein, kein Feldherr, kein Reiter auf dem weißen Pferd, kein Triumphator, nicht der Starke, der sich alles unterwirft, sondern der, der immer nur versucht, die Herzen zu gewinnen. Weihnachten, der große Gott, kommt ganz klein, wirbt um uns, was mit der Hilflosigkeit eines kleinen Kindes, damit wir ihn annehmen. Das Dritte, diese Kleinheit Gottes will unsere Größe. Denn nur diese Größe, die er für uns meint, ist auch zu seiner Ehre. Gibt ja in christlichen Kreisen oft diese landläufige Vorstellung, dass Gott die Menschen klein halten will. Und manche denken das irgendwie fast so, als wäre unsere Kleinheit, unsere Mickrigkeit so ein Kontrastprogramm zu seiner Größe. Nein, es ist anders. Gott wird selber klein, um uns wieder groß zu machen. Nein, er ist nicht gekommen, um uns zusammenzuhauen, zu brechen. Und wenn er mir sagt, ich liebe dich, dann setzt es voraus, dass er uns zu sich erhebt auf Augenhöhe. Liebe, das geht nur zwischen zwei, die sich in die Augen schauen können, die sich gegenüberstehen. Liebe ist ja nicht das, wenn zwischen das Verhältnis von einem Dackel zu einem Fixstern. Nicht der kläfft da herunten und der Stern blinkt da irgendwo oben und das war's dann. Nein, wenn er sagt, ich liebe dich, dann meint er, wir begegnen einander auf Augenhöhe. Und das ist keine Anmaßung unsererseits, sondern seine Einladung, sein Angebot, er liebt. Wir tun uns ja manchmal oft als Christen auch schwer, so etwas zu sehen, dass Gott uns zu sich erhebt, dass wir ihm gegenüberstehen, dass er uns meint und uns in die Augen schaut. Ich sage dir, ich liebe dich. Wir denken so oft, auch im christlichen Leben, Schund, Mist, Schmeiß, ne, auch im Heil. So als wenn Gott nur Pfusch hinkriegt. Was sind das für Theologie, Alter? Am Schloss, wo ich gearbeitet habe, war ich bekannt, dass ich keine Sitzungen mag. Also ja, wenn es was zum Besprechen gibt, sagt, dann reden wir drüber, das kriegen wir schon hin, weil da braucht man den halben Tag zusammensitzen da. Ne? Und ich war zeitweilig einmal wieder in so kirchlichen Gremien, wo ich dann zu Sitzungen musste. Du, und wenn die schon das dritte Mal in dem gleichen Kropfen umgeritten sind, dann bin ich gegangen und habe eine andere Sitzung begonnen. Und dann ist mir mal was Interessantes passiert. Ich sitze da so und dann sehe ich auf der Tür vor mir, so war ganz nah die Tür, ne? Ein Spruch von Luther, wo die Rede ist von uns als Menschen, als Würmern, als stinkender Geschmeißhaufen, stinkender Madensack, Würmer, Geschmeiß. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schnell ich wieder in der anderen Sitzung drinnen war. Aber das ist oft so, ne? Auch im Heil immer so, als wenn das eh nichts wird und wir nur Znichterl sind und Würmer sind und kriechen und gebrochen. Als ob Gott es notwendig hätte, sich mit einem Hofstaat von Griechen und Gebrochenen und Zusammengehauenen zu umgeben. Du, er braucht uns doch nicht als Schund oder Klumpert, damit er selber der Edelstein ist. Gott umgibt sich nicht mit Geschmeiß und Gesindel. Gott hat Geschmack. Wir beginnen das heute wieder besser zu entdecken. Der Fehler kann gemacht werden, dass man das in sich sucht. Ist dann problematisch, kann sehr narzisstisch werden, aber das meine ich nicht. Mein Wort zu dem Thema ist immer der, du bist nicht der Größte, aber du bist zum Größten berufen. Ich konnte einen kleinen Bibelquiz mit euch machen. Die Frage, warum wird man eigentlich Christ? Was ist denn eigentlich der Sinn meiner Bekehrung? Und jetzt kommen dann sicher ein paar Antworten, die wir kennen. Die einen würden sagen, mir ist meine Sünde vergeben worden, jetzt schlafe ich wieder gut und brauche kein Valium mehr. Andere würden sagen, ich bin überrascht davon, dass Gott mich liebt und jetzt bin ich sein Kind geworden. Andere würden sagen, Gott hat mir durch eine Lebenskrise geholfen, die Ehe, den Betrieb, die Kinder gerettet. Andere sagen, ich bekomme ewiges Leben. Und diese Antworten sind ja alle nicht einfach falsch. Nur, sie sind nicht ausreichend. Und das große Problem ist, dass wir oft nicht von Anfang an realisieren, dass es beim Heil nicht um uns geht. Es geht beim Heil um Gott selber. Und er will nicht nur das Verlorene gerettet werden. Was er beim Heil möchte, ist, er will sein Ebenbild wieder zurück. Es geht beim Heil darum, dass er seinen Willen kriegt. Es geht beim Heil darum, dass wir wieder werden, was wir am Anfang waren. Er will, dass es wieder sehr gut wird. Darum schafft das Heil auch nicht irgendeine Flickschusterei, sondern Gott schenkt im Heil wieder Vollkommenheit, Vollständigkeit. Und alles, wie unser Leben dann läuft, es zielt dann, dass es auch vollendet wird. Alles andere, Vergebung, Versöhnung, Leben, Frieden, Kindschaft, das ist alles notwendige Schritte zu einem ganz großen Ziel. Und Gott möchte wieder im Menschen schaffen, was am Anfang war. Sein Ebenbild, Menschen, die ihn wieder verkörpern, Menschen, die ihn wieder darstellen, Menschen, die begreifen, ich bin dazu da jetzt als Christ, dass ich etwas sein soll zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist eine tolle Geschichte, gell? Du kannst es auch so übersetzen, wer dir begegnet, hat eine Gottesbegegnung. Und das, was heute in der Früh aufgestanden ist, das war nicht ein Wurm, ein Znirchterl, ein Geschmeiß oder irgendein so stinkender Madensack, sondern was heute aufgestanden ist, auch wenn du dich in den Spiegel schaust und es beim ersten Mal nicht gleich glaubst, das ist das Gesicht, das Gott heute trägt. Darum wasch dich. Mir geht es ja manchmal so, dass ich beim Aufstehen in der Früh in den Spiegel schaue, bin ich ganz ehrlich, dass ich mir denke, also Gott, wie kannst du sowas zulassen, gell? Ich habe in der Früh vor dem Spiegel oft schon meine erste Glaubenskrise. Gott sagt, das macht nichts, auch wenn du den Fremden nicht kennst, der dein Pyjama anhat, tust du nochmal rasieren. Heute hat sich mein Morgenliturgie schon um eine weitere Strophe erweitert. Ich schaue mir in den Spiegel und ich danke Gott dafür, dass der Abbruch dieser irdischen Hütte so zügig voranschreitet. Gott sagt, ja, an deinem Gesicht kann man sehen, dass ich Sinn für Humor habe. Aber es ist genau das und nichts anderes. Gott trägt heute dieses Gesicht, geht in diesem Leib durch diese Welt. Gott schuf uns und hat uns erlöst, dass wir etwas sein sollen zum Lob seiner Herrlichkeit. Nein, das Heil schafft keinen Pfusch, sondern das Heil schafft eine Herrlichkeit, die ihn preist und die ihn groß macht. Zum Lob seiner Herrlichkeit, was er aus unserem Leben macht. Letzter Gedanke dazu ist, dass das immer so fast ein Paradoxon ist, dass diese Herrlichkeit zu Menschen kommt, wo man denkt, na, was wird denn das jetzt? Gehört auch zur Weihnachtsgeschichte. Gell? Der Einbruch des Lebens in diese Welt des Todes. Er schickt sein Leben herüber. Und er ist wieder Gott mit uns in Jesus, Immanuel. Und dieser große Gott ist Weihnachten ganz klein gekommen. Und die Herrlichkeit, die er dabei schaffen möchte, was das Ziel des Heils ist, die Größe, die er meint, das haben wir noch in einer kleinen Begebenheit mit diesen Hirten auf dem Feld. Es waren Hirten in der Gegend, auf freiem Feld lebend. Die hielten in der Nacht Wache über ihre Herde. Hirten. Und jetzt muss man wissen, zur Zeit Jesu galten diese Hirten als Stand von Ausgestoßenen. Die waren damals Exkommunizierte, Unreine. Hirten waren kultisch unrein, hatten keinen Zugang zu Gott. Und der Hohn an der ganzen Geschichte ist noch, dass diese Hirten da bei Bethlehem wahrscheinlich die Herden hüteten, aus der die Opfertiere kamen, denn die Hirtenfelder in Bethlehem mit den Herden gehörten der Hochpriesterschaft. Aber selber haben die Hirten nichts gehabt von diesem Gottesdienst. Nur die Tiere hüten. Lohnhirten der Hochpriesterfamilien. Und dann ist natürlich interessant, ne? Ein Engel des Herrn stellt sich zu ihnen. Und es sagte zu ihnen ein Engel. Und dann geht es weiter. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge eines Heeres des Himmels, himmlischer Heerscharen, die Gott lobten und von ihm sagten. Sie gerieten in Furcht, fürchteten sich sehr. Und dann kommt das Sahnehäubchen. Die Herrlichkeit, griechisch Doxa, die Klarheit des Herrn, Jahwes, Kyrios, umleuchtete sie. Und da lest man so ein bisschen drüber hinweg, als wäre das so ein schönes, nettes Accessoire zu Weihnachten und zu den Hirtenfeldern. Der größte Verlust Israels und die größte Trauer aller Frommen im Volk, die hatte zu tun mit einem ganz tragischen Ereignis. Beim Propheten Hesekiel lesen wir, dass die Herrlichkeit Gottes den Tempel verließ und nie wieder zurückkehrte. Es war zu viel an Götzendienst. Der Bund ist immer wieder gebrochen worden. Gegenwart Gottes zählte nichts mehr. Man hat das ganze Haus Gottes mit Götzenramsch angefüllt. Und da geht die Herrlichkeit aus dem Tempel weg und kehrt nicht mehr zurück. Auch nicht nach dem Exil. Und wenn man den Hintergrund ein bisschen hat, dann merkt man natürlich eine spannende Sache. Im Tempel, wo man sich anheischig gemacht hat, den Gottesdienst immer wieder zu feiern, in diesem Tempel ist das Allerheiligste längst leer. Nur noch ein dunkler Ort. Draußen auf dem Feld sind Hirten, Ausgestoßene, kultisch unrein, Leute, die nicht tauglich sind für den Kultus Israels. Tja, und ausgerechnet zu denen kommt die Herrlichkeit. Da wird sie wieder sichtbar. Sie sind die Ersten, denen die Herrlichkeit Gottes wieder erscheint. Sie sind die Hirten, die kultisch Unreinen, die im System gar nicht vorgesehen waren, denen wird gesagt, euch ist heute der Heiland geboren. Nein, nicht den Oberen, nicht den Noblen, nicht den Anständigen und Tüchtigen, sondern euch, die eigentlich draußen vor sind. Euch ist heute der Heiland geboren. Und die Herrlichkeit des Himmels umleuchtet diese Hirten. Und natürlich kriegt jeder sofort diesen fröhlichen Schluck auf, dass man sagt, was, wir? Wir sind da die Desperados, wir sind die da draußen, die nichts zählen. Belanglos, abgeschrieben. So wie später die Schriftgelehrten auch einmal sagen, man könne das Volk, das das Gesetz nicht kennt oder sich im Gesetz nicht auskennt, dieses Volk ist verflucht. Die Amharets, die Depperten da draußen vom Land, So hat man es gesagt. Verflucht das Volk, das nichts vom Gesetz versteht. Und ausgerechnet zu diesem Volk in Galiläa kommt Jesus und beginnt da seinen Dienst. Und hier sind es Hirten auf dem Feld, zu denen die Herrlichkeit Gottes zurückkehrt, die im Tempel nicht mehr gehaust hat, sondern zu ihnen kehrt sie zurück. Und die Hirten haben die gleiche Frage, die wir vielleicht auch haben. Gott, du kennst doch meine Geschichte. Du weißt doch, wer ich bin. Kennst meine Brüche, meine Defekte, meine Schwächen. Gott, du kennst das alles. Ja, sagt Gott, und genau das ist das Thema. In so ein Leben möchte ich mich hineinlegen, wie wir es im Lied vorgesungen gehabt haben. Er kennt mich, weiß, wer ich bin, liebt mich trotzdem. Er sagt, genau hier, in dem, was hoffnungslos ist, was nicht ausbaufähig scheint, was nur dazu da ist, um abzuleben, genau da beginne ich mit meinem Leben und ich bringe die Herrlichkeit zurück und ich ziehe in so ein Leben ein. Und da würde ich am liebsten immer die Leute ja gerne fröhlich bei ihrer Ehre packen und sagen, streckt euch danach aus. Streckt euch danach aus, dass ihr das lebt, dass ihr fragt, Gott, was heißt denn das, wenn du gegenwärtig bist? Was lebst du denn für ein Leben da in mir? Was ist mein Leben dann, wenn dein Leben in meinem ist, dass es dich ausdrückt? Seid bitte nicht zufrieden mit Bravheit. Oder mit Anständigkeit. Auch nicht zufrieden damit, dass man Gemeinde hat, einen Hausgeist hat, einen Gottesdienst hat. Das ist alles wunderschön und nichts davon ist falsch. Brav und Anstand auch nicht. Aber es gibt mehr und es geht um mehr. Und es geht darum, dass Gott sein Leben zurückbringt. Und wenn er mit seinem Leben zurückkommt, dann wird er mit seiner Gegenwart dich zu einem Spiegelbild seiner selbst machen. Na, der Größte bist nicht, ich auch nicht. Aber zum größten Berufen, das überhaupt denkbar ist. Seine Gegenwart. Und das schenkt er den Hirten. Evangelium ist im Grunde nichts anderes als wie die Anleitung dazu, sich dem verfügbar zu machen. Und nur das ehrt Gott, wenn wir ihm zutrauen, dass er mit seiner Größe aus unserem kleinen Leben etwas machen kann, das ihn ehrt und das ihn ausdrückt. Nur das ehrt Gott. Weihnachten kommt Gott klein, bringt das Leben zurück. Und Weihnachten macht dieser Gott, der klein geworden ist, uns wieder groß. Denn der Sinn unserer Bekehrung ist, dass wir wieder sein Bild werden. Sinn unserer Bekehrung ist nichts anderes, als dass sein Leben in uns, durch uns sichtbar wird. Und dazu ist jeder wunderbar zu brauchen. Gott sucht eigentlich nur Leute, die nicht besondere Fähigkeiten haben, sondern er sucht Leute, die ihm einfach verfügbar sind, weil sie begriffen haben, mein Leben als Christ soll etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Ich bete nur mit uns. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass das unsere Berufung ist. Dass es nicht nur darum geht, was wir im Heil bekommen, sondern dass es darum geht, dass du etwas zurückhaben möchtest. Dass du uns wieder in Besitz nehmen möchtest. Und dass wir dir wieder verfügbar sind, dein Bild in diese Welt hineinzutragen. Eine Berufung nicht nur zur Anständigkeit, sondern vor allem zu einer Lebendigkeit, die von dir kommt und geschenkt wird. Amen.